2014 ist ja das Gründungsjahr von Fashion Revolution. Da haben wir uns als deutscher Verein dann auch angefangen zu gründen. Und ich glaube, mittlerweile sind wir wirklich eine ganz anerkannte Organisation und das zu Recht, weil viel geschehen ist. Aber es gibt natürlich auch noch wahnsinnig viel zu tun. Und wir auch als Organisation müssen weiter lernen, wie so eine Organisation die Legitimität weiter hat zu bestehen, wie wir mit bestimmten Themen umgehen, uns immer wieder neu erfinden auch, um diskriminierungsfrei zu sein, um weiterzukommen und wirklich etwas nachhaltig und ganzheitlich zu ändern.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Zum 10. Mal findet dieses Jahr vom 15. bis 24. April die Fashion Revolution Week statt. Eine Kampagnenwoche, die an das schreckliche Rana Plaza-Unglück von 2013 erinnern soll. Rana Plaza war ein Fabrikgebäude in Bangladesch, das 2013 zusammengestürzt ist und bei dem über 1000 Menschen, zumeist Frauen, gestorben und weitere 2500 verletzt wurden. Ich habe heute Ariane Pieper zu Gast. Sie ist Länderkoordinatorin bei Fashion Revolution Germany und mit ihr unterhalte ich mich darüber, wofür Fashion Revolution steht und welche Ziele verfolgt werden. Es sind schon einige positive Schritte gemacht worden, um die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie zu verbessern. Aber nach wie vor fehlt es an Verständnis und Wertschätzung für die wirklichen Kosten von Bekleidung. Hör dir diese Folge an und lass dich davon inspirieren, selber während der Fashion Revolution Week aktiv zu werden. Jede einzelne Aktion zählt.
Hallo Ariane, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich ganz doll, dass du die Zeit genommen hast, dich mit mir heute über das Thema Fashion Revolution zu unterhalten.
Hallo Sabine, ja, ich freue mich total, hier sein zu dürfen und mit dir über Fashion Revolution und was gerade so alles passiert in der kleinen Revolution.
Genau, schauen wir mal, ob wir die Revolution auch noch ein bisschen größer machen können und die Blase auf jeden Fall auch wieder vergrößern können. Genau, also Fashion Revolution ist unser großes Thema heute. In ein paar Wochen ist auch die Fashion Revolution Week. Ich muss mal gerade auf den Kalender gucken. Du weißt es wahrscheinlich auswendig. Ach, vom 15. April, glaube ich, bis zum 24. dann, ne?
Oder? Richtig. Ja, genau. Der 24. ist ja unser Fashion Revolution Day. Aber schon seit ein paar Jahren ist es mehr eine Woche geworden. Das kommt daher, dass einfach auch nicht alles in einem Tag stattfinden kann. Deswegen macht eine Woche viel mehr Sinn. Aber es kommt auch daher, dass Fashion Revolution verstanden hat, dass wir nicht Rana Plaza sozusagen ja den Mittelpunkt nehmen wollen. Also Rana Plaza ist ja so unsere Gründung, das Fabrikgebäude, das zusammengestürzt ist in Dhaka, Bangladesch. Und daraufhin hat sich Fashion Revolution gegründet und immer um diesen Jahrestag, den 24. April, findet Fashion Revolution statt. Aber uns geht es nicht darum, das Erinnern an diesen Tag mit unserer Bewegung zu überdecken. Und das haben wir gelernt, sondern wir wollen halt dran erinnern, aber halt eben nicht den Menschen so ein bisschen das Publikum nehmen und haben deswegen gesagt, wir ziehen das auf eine Woche, sodass nicht alles auf diesen Tag fällt und dann alle auf Fashion Revolution gucken und niemand mehr an Rana Plaza denkt.
Das stimmt, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Argument und wir gehen gleich nochmal ganz genau auf die Fashion Revolution Week ein und auf Fashion Revolution an sich. Mhm. Und jetzt stellst du dich aber nochmal ein bisschen vor, das haben wir eben gar nicht gemacht, wer du eigentlich bist und warum ich mich jetzt mit dir über die Fashion Revolution unterhalte.
Na klar. Also, ich beschäftige mich schon bestimmt 10, 15 Jahre vielleicht jetzt langsam mit Mode, mit nachhaltiger Mode, bin da reingerutscht über ein Studium, eigentlich eher ein kulturwissenschaftliches Studium, aber wir haben uns da schon begonnen mit Produktionsbedingungen zu beschäftigen. Und wenn man sich mit Produktionsbedingungen in der Mode beschäftigt, kann man, so meine ich, eigentlich nicht dran vorbeischauen, wie Bedingungen sind. In unserem Studiengang war das zum Glück so, dass wir Dozenten hatten, die das nicht taten. Sie schauten nicht vorbei und haben uns sensibilisiert und ich bin auch viel gereist und so haben sich so Puzzlestücke zusammengesetzt, dass ich gemerkt habe, die Menschen im globalen Süden, die machen was für uns, aber sie machen etwas unter Bedingungen, die ich nicht akzeptieren kann und wie kann ich Bekleidung tragen und Spaß damit haben, wenn sie unter solchen Bedingungen hergestellt wird. Und dann habe ich angefangen, mich da weiter reinzudenken, habe meine Masterarbeit geschrieben, habe Max Gilgenmann kennengelernt, bin mit ihm zusammen nach Bangladesch und habe ja über eine Fairtrade-Einheit dort meine Masterarbeit geschrieben und habe erste Kontakte gemacht und ja, bin so ein bisschen hier in der Berliner nachhaltiger Szene angekommen, immer mehr Menschen kennengelernt, ein Praktikum bei Lebenskleidung gemacht und ja, dann auch über diese Bürogemeinschaft damals zur Fashion Revolution gekommen. Und erst so als Freiwillige damals geholfen, wo es ging, und dann mit der Bewegung gewachsen und irgendwann gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, die Länderkoordination zu übernehmen. Und das habe ich damals gemacht. Ich hatte Zeit und Lust und bin dann auch beruflich nochmal in die Beratungsarbeit gegangen im Bereich Mode und habe dann aber vor ein paar Jahren mit Carina Bischoff zusammen es geschafft, dass wir Teilzeitstellen eingerichtet haben bei Fashion Revolution Germany und mittlerweile sind wir drei Teilzeitangestellte und das mache ich. Ich arbeite für Fashion Revolution Germany, mache nebenher noch ein bisschen Bildungsarbeit, zum Beispiel auch für Femnet e.V., aber ja, beschäftige mich einfach ganz viel in einem breiten Spektrum mit den Möglichkeiten, was es bedeutet, Mode nachhaltiger zu machen, zu verbessern. Und guck da aus möglichst verschiedenen Perspektiven drauf. Und ja, geh ins Gespräch, so wie wir heute.
Genau. Und ja, tatsächlich Fashion Revolution. Ich habe es ja auch so in den letzten Jahren beobachtet. Es ist ja super doll gewachsen. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern gibt es eine Fashion Revolution Gruppe? Kannst du das so aus dem Ärmel schütteln?
Also ich kann dir keine konkrete Zahl aus dem Ärmel schütteln und ganz ehrlich, ich glaube, vielleicht kann das niemand so richtig, denn Fashion Revolution ist eine riesige Bewegung geworden und wir sagen meistens sind das so 100 plus minus Länder und ich kann keine konkrete Zahl benennen, weil auch eine Einzelperson in einem Land sozusagen für Fashion Revolution als eine Länder, als ein Land zählt und so Einzelpersonen, die kommen und gehen natürlich mal so wieder. Das heißt, so kleinere Gruppen, da ist sehr viel Fluktuation drinne, da verändert sich viel, es kommen und gehen welche. Aber im Großen und Ganzen können wir wahrscheinlich so sagen, so 100 Länder und da sind mittlerweile sehr, sehr starke Länder mit dabei. Und wir können ja stolz sagen, dass wir auch eins der stärkeren Länder sind, weltweit gesehen und auch seit Beginn, seit 2014, Fashion Revolution als Ländergruppe unterstützen.
Wir kommen nachher auch nochmal darauf zu, wie man sich allgemein bei Fashion Revolution auch engagieren kann. Aber du hattest jetzt auch am Anfang schon mal das Rana Plaza Gebäude erwähnt, was ja 2013 zusammengestürzt ist in Bangladesch, aufgrund dessen die Fashion Revolution gegründet wurde. Kannst du da nochmal so ein bisschen was zu erzählen, wie sich das alles entwickelt hat? Also, was war dann die Hauptmotivation, die man sich genommen hat, um Fashion Revolution zu gründen? Und was hat sich jetzt tatsächlich in den letzten 11 Jahren, ja, 11 Jahren, da eigentlich schon alles geändert? Oder ja, wie ist es da so vorangegangen?
Also genau, Rana Plaza ist vor 11 Jahren zusammengestürzt. Es ist ein Fabrikgebäude gewesen, dessen Statik nicht ausgereicht hat für die schweren Maschinen, die unter anderem in dem Gebäude untergebracht waren und dann eben ja komplett zusammengestürzt ist und über 1200 Menschen das Leben gekostet hat und auch etliche weitere ganz schwer verletzt geschädigt hat. Und das haben damals viele Menschen beobachtet weltweit, unter anderem auch Ursula de Castro und Carrie Somers, zwei ja, Modemacherinnen, Designerinnen aus England. Und die beiden haben das genauso schockiert verfolgt wie viele andere Menschen auch. Aber sie kommen aus der Modeindustrie und für sie war es nochmal aufwühlender, dass das, was sie lieben, Mode machen und designen und mit Menschen zusammenarbeiten, einen Mehrwert eigentlich schaffen, anderen wiederum das Leben gekostet hat. Und diese Tragödie hat sie dann dazu bewegt, dass sie gesagt haben, okay, es kann einfach nicht sein, dass Mode Menschenleben kostet und wir müssen etwas auch aus der Industrie heraus ändern. Und sie haben sich, glaube ich, nicht in vielen anderen NGOs und Organisationen gesehen, beziehungsweise sie haben einfach auch noch gesehen, dass es eine Lücke gibt, wo andere auf eine unterschiedliche Weise, wie es bisher schon gab, sich einbringen können, wo vielleicht auch mehr die Industrie von innen heraus abgeholt wird. Und deswegen haben sie Fashion Revolution gegründet. Und ich bin überzeugt, am Anfang noch mit so einer gewissen Naivität irgendwie zu gucken, was passiert da, wir machen jetzt einfach mal was. Und haben dann angefangen, ihre Kontakte anzurufen. Und dazu gehörte auch diese Bürogemeinschaft hier in Berlin. Und haben gesagt, hey, wir wollen was machen. Habt ihr nicht Lust, von deutscher Seite mitzumachen? Und so haben sie ihre Finger ausgestreckt über die Welt. Und so ist dann relativ schnell eine Bewegung entstanden. Und 2014, sagt man so, ist das Gründungsjahr von Fashion Revolution. Da haben wir uns als deutscher Verein dann auch angefangen zu gründen. Deswegen haben wir dieses Jahr 10-jähriges Bestehen von Fashion Revolution. Und die Bewegung ist so nach und nach gewachsen, immer mit dem Wunsch heraus, etwas zu verändern, dabei nicht mit dem Finger auf alles zu zeigen und zu sagen, Mode ist schlecht, bitte konsumiert nicht mehr, aber konsumiert anders, also immer mit so einem anderen spielerischen Herangehen. Sie ist gewachsen und ist wirklich eine große Bewegung geworden. Wir sind total überrascht, wie viel passiert ist, wenn wir zurückblicken auf die 10 Jahre, die es jetzt schon sind. Und ich glaube, mittlerweile sind wir wirklich eine ganz anerkannte Organisation und das zu Recht, weil viel geschehen ist. Aber es gibt natürlich auch noch wahnsinnig viel zu tun. Und wir auch als Organisation müssen weiter lernen, wie so eine Organisation die Legitimität weiter hat zu bestehen, wie wir mit bestimmten Themen umgehen, uns immer wieder neu erfinden auch, um diskriminierungsfrei zu sein, um weiterzukommen und wirklich etwas nachhaltig und ganzheitlich zu ändern.
Jetzt habe ich auch gleich 2 Fragen, die mir dazu noch schon eingefallen sind. Und zwar, erwähntest du auch schon, es hat sich auch einiges getan in den letzten 10, 11 Jahren tatsächlich, was sich in der Textilindustrie verbessert hat. Da würde ich gerne mal so einen Einblick von dir bekommen, wo du meinst, okay, das hat sich schon recht gut entwickelt, da können wir auf jeden Fall nochmal neu ansetzen. Und generell, was fordert Fashion Revolution von der Textilindustrie? Was sind so deren Ansätze oder auch wirklich, ich glaube, ihr habt ja auch ein Manifest, wo ihr sagt, okay, das sind so unsere Forderungen. Wenn du da nochmal so ein bisschen ins Detail gehen könntest, dann wäre es super.
Ja, na klar. Also in den letzten Jahren hat sich sicherlich einiges getan. In erster Linie, glaube ich, ist das, dass überhaupt viele Menschen sich der Problematik bewusster geworden sind, dass es ein Problem gibt in der Mode- und Textilindustrie. Weil ich glaube, vor Rana Plaza war das vielen gar nicht bewusst. Da wurde nicht drüber nachgedacht und dann mussten doch mehr drüber nachdenken, weil einfach diese Katastrophe zu groß war. Das heißt, wir haben so ein öffentliches Interesse erlebt und auch damit einhergehend so eine Art Druck auf Politik, etwas zu verändern. Es wurden Abkommen verabschiedet, wie das Abkommen über die Gebäudesicherheit, Feuer- und Gebäudesicherheit. Das wurde in Bangladesch verabschiedet, hat sehr viel dazu beigetragen, dass Gebäude besser kontrolliert werden und sicherer sind. Allerdings ist es, glaube ich, gerade so ein bisschen in der Schwebe, wie es damit weitergeht. Es gibt auch so Gesetze wie das Lieferkettengesetz, das mittlerweile verabschiedet wurde auf deutscher Ebene. Auf europäischer Ebene gibt es auch verschiedene Gesetze. Das heißt, es gibt mittlerweile auf jeden Fall eine ganz andere juristische Grundlage, als es noch vor 11 Jahren gab und damit auch eine ganz andere Möglichkeit, Sanktionen zu fällen, die notwendig sind und Regularien für die Wirtschaft und Industrie zu schaffen, um andere Grundlagen zu haben. Aber im Großen und Ganzen ist die Textilindustrie jetzt nicht eine andere als vor 11 Jahren. Das heißt, wir haben eine andere juristische Grundlage. Konsumierende sind besser aufgeklärt. Wenn sie wollen, dann können sie auch anders konsumieren. Aber man kann auch alles machen wie davor. Also es ist auf jeden Fall so eine Art Transformation, so ein Wandel, wenn man möchte. Aber es ist auch nicht alles anders, wie man sich gerne erhofft hätte, wenn man auf diese Tragödie zurückblicken denkt. Sowas darf nie wieder passieren. Ich glaube, das ist, ja, das wird in kleinerer Form, ist es ja wieder passiert. Es gab immer wieder Unglücke, Brände, Menschen kommen immer wieder ums Leben, werden ausgebeutet. Und wenn man auf diese Problematiken blickt, dann, um auch zu deiner zweiten Frage zu kommen, darauf basiert dann auch unser Manifest. Das sind 10 Punkte und diese 10 Punkte handeln, wie ich finde, Themen ab, die meines Erachtens für ein Miteinander auf Augenhöhe, undiskriminierend und wertschätzend von Menschen miteinander basierend sind. Das heißt, wir fordern im Prinzip das, was gemeinsame, schöne Leben eigentlich ermöglichen sollte. Wir wollen, dass Menschen nicht ausgebeutet werden, dass sie faire Löhne erhalten. Sie dürfen nicht diskriminiert werden. Sie müssen ihre Rechte einfordern dürfen, ihre Stimme erheben. Wir wollen auch, dass mit Ressourcen gut umgegangen wird. Wir sprechen nicht nur über soziale und Arbeitsbedingungen, sondern auch über Umweltfaktoren, wenn wir über die Textilindustrie sprechen. Das heißt, auch auf dieser Seite ist es für uns wichtig, dass eben der Planet geschützt wird, dass das Wasser beachtet wird, gespart wird, etc. Und es geht auch darum, dass Konsum sich ändert, dass es andere Zugangsmöglichkeiten gibt, aber auch sowas wie kulturelle Wertschätzung gehört für uns dazu, dass Handwerkstechniken, die aus bestimmten Regionen kommen, auch diesen Regionen zugesprochen werden. Also es ist ein recht umfangsreiches Manifest. Aber am Schluss, finde ich, lässt sich es irgendwie auch runterbrechen, dass es darum geht, dass wir eben ja auf Augenhöhe gut gemeinsam auf diesem Planeten wertschätzend, wertvoll leben. Und das wollen wir eigentlich, dass die Menschen, die eben was für uns herstellen, sie machen das ja häufig auch sehr gerne, das ist ihre Arbeit und das haben sie auch mit, ja, das können viele von den TextilarbeiterInnen sehr, sehr gut. Sie sind einfach faszinierend geschickt und haben ganz großen Wissens- und Wertschatz, dass die dafür natürlich einfach auch dementsprechend behandelt werden.
Ja, einfach Gleichberechtigung. Ja. Ne? Also auf allen Ebenen. Glaubst du, dass da einfach vielleicht noch die Aufklärung gegenüber den Endkonsumentinnen einfach noch mehr vielleicht gefördert werden müsste? Weil was man ja auch ganz oft irgendwie mitkriegt, manche wissen ja gar nicht, dass da wirklich am Ende der Lieferkette wirklich noch ein Mensch sitzt und das T-Shirt oder die Hose zusammennäht. Viele machen sich da ja, glaube ich, gar keine Gedanken drüber, wo ich auch denke, okay, wir sind da so in dem Thema drin, für uns ist es so selbstverständlich. Aber ich glaube, manche denken wirklich, das ist vielleicht schon aus dem Automaten oder da gibt es irgendwelche Roboter. Also ich glaube wirklich, dass diese Aufklärung, die Kommunikation vielleicht immer und immer wieder nochmal wiederholt werden muss, dass es wirklich an alle rankommt. Also ich schätze, da fehlt einfach noch so ein bisschen was.
Absolut. Ich glaube, wir können nicht genug darüber sprechen. Also es ist vielleicht für uns, die wir uns hier so häufig mit dem Thema beschäftigen, denken immer wieder, hey, es kann doch nicht sein, dass eben dieses Wissen immer noch nicht bei euch angekommen ist. Aber das euch ist halt riesengroß. Also wir reden hier von einer Masse von Konsumierenden. Und mit ganz unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten auch zu Wissensplattformen. Und ich glaube auch gerade bei sowas, was sich mittlerweile so einfach gestaltet hat und fast automatisiert hat, so einkaufen gehen. So, ich kaufe halt mittlerweile über diverse soziale Medien mit einem Klick irgendwie meine Klamotten ein. Es ist so schnell möglich und ich glaube, es ist einfach immens wichtig, dass da viel, viel Aufklärung stattfindet und auch kreative, coole, spielerische Aufklärung, damit wir eben möglichst viele Zielgruppen, auch junge Menschen abholen. Und ich kenne das auch immer wieder, das Phänomen, was du gerade am Anfang beschrieben hast, dass Menschen halt wirklich glauben, und ich kann es ihnen gar nicht vorwerfen, weil es automatisiert sich ja so vieles, dass halt eben nicht geglaubt wird, dass Bekleidung noch von Menschenhänden gefertigt wird größtenteils und nicht von Maschinen und das Ganze automatisiert ist, sondern dass eben Menschen am Ende unserer Lieferkette stehen und dass unser Kauf und ja, da wirklich eine große Auswirkung hat.
Kennst du schon Yesango, the New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe, auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, deswegen mache ich auch gerne diesen Podcast, um auf diese Themen immer und immer wieder irgendwie aufmerksam zu machen. Ariane, glaubst du denn auch, dass es dennoch irgendwelche Herausforderungen in der Textilproduktion gibt, wo du auch sagst, ja, das wäre schön, wenn wir die hätten, aber ihr seht auch, okay, da gibt es durchaus auch Schwierigkeiten, sei es jetzt von der politischen Seite, auch länderbezogen, vielleicht von den einzelnen Regierungen, dass die vielleicht auch im Weg stehen. Also ich denke auch so ein bisschen an existenzsichernde Löhne, das Thema, was ja auch es wird ja eigentlich immer extremer, das Thema, ist aber auch halt meiner Meinung nach doch ein bisschen schwierig halt umzusetzen, je nachdem, wie auch eine Fabrik jetzt aufgebaut ist, welche Kunden da halt dann auch in der Fabrik sind. Kennst du noch andere Themen, wo du sagst, ja, okay, da brauchen wir noch ein bisschen Arten, um das wirklich auch umsetzen zu können und halt auch nachhaltig dann pflegen zu können?
Also ich glaube tatsächlich, da gibt es ganz, ganz viele Themen, wo man sich tatsächlich auch ein bisschen drin verlieren kann, weil Textilproduktion ist einfach sehr, sehr komplex. Wir sprechen ja über meistens mehrere Länder, die in einem Kleidungsstück beteiligt sind, weil Rohstoffe aus dem einen Land kommen, das Zubehör aus dem anderen, vernäht wird dann wiederum im dritten Land. Dann wird es mit versandt und es sind einfach so viele Menschen und Akteure daran beteiligt, dass es extrem komplex ist. Und jedes Land hat seine eigene Gesetzeslage, hat seine eigenen Zollbedingungen, hat seine eigenen Lohnvorstellungen und unterschiedliche Abkommen. Also ich glaube, da ist an ganz vielen Ebenen noch ganz viel Spielraum, ohne jetzt auf sowas ganz konkret eingehen zu können. Aber ich glaube, da ist eben wirklich viel, viel Spielraum. Und der Preis ist, finde ich, ein zentrales Thema. Also der Preis, den Menschen zahlen müssen, beziehungsweise einfach nicht bekommen. Also die zu geringen Löhne sind, finde ich, ein ganz zentrales Thema. Die existenzsichernden Löhne hast du angesprochen und da hängt es einfach in den meisten Ländern, dass wir eine viel zu große Differenz haben eben aus dem, was ein Mensch bekommen sollte für seine Arbeit und dem, was er tatsächlich bekommt. Und es ist dann für Unternehmen auch einfach viel zu einfach, die Preise zu drücken mit den großen Abnahmezahlen und den Druck, den sie ausüben können auf Ländern, die die Unternehmen nicht verlieren wollen. Und selbst wenn ein Unternehmen abwandert, weil der Preis in dem einen Land zu hoch ist, dann wandert es halt ins nächste Land ab, wo die Produktionspreise wieder günstiger sind. Und das klingt vielleicht irgendwie so ein bisschen absurd, wie ich wandere von einem Land ins andere Land. Aber bei den Einsparnissen, die dann geschehen können, wird das eben gemacht. Und dann verlieren ganz viele Menschen in einem Land ihre Jobs im blödsten Fall, wenn ein großer Kunde abgeht. Und der Preisdruck steigt wieder. Also es ist ja ein verrücktes System. Und das zu durchbrechen bei den hohen Preisvorstellungen, die Kunden heutzutage haben, ist wirklich schwierig, weil wir machen ja ganz viel Werbung dafür. Es gibt ja Alternativen, also kauft doch bitte faire Kleidung oder nachhaltige Mode. Und da gibt es mittlerweile auch viele coole, junge Labels, die tolle Materialinnovationen haben, tolle Designs. Also das ist ja nicht so wie vor 10, 15 Jahren, wo nachhaltige Mode, finde ich, auch wirklich ja, keine große Freude verspürt hat, weil es einfach wirklich wenig am Markt gab. Und ich finde, wenn man mit einem modischen Menschen gesprochen hat, dann war es wirklich schwierig, da Argumente manchmal zu bringen. Aber mittlerweile gibt es das. Es gibt coole, junge Labels, die coole Mode machen und das eben unter fairen und ökologischen Bedingungen. Die kostet aber ein bisschen mehr. Und wenn ich mit Preisen von Fast-Fashion-Ketten oder mittlerweile Ultra-Fast-Fashion-Ketten aufwachse, dann ist es natürlich für mich irgendwie erstmal absurd, für ein T-Shirt 30 Euro zu zahlen statt 5 Euro. Und das kann ich, also da muss man wirklich viel aufklären, wie wir vorher gesagt haben, viel erzählen, warum lohnt es sich, diese 25 Euro mehr auszugeben? Was ist da der Impact? Was ist das, was sich ändert? Und dazu überzeugen. Und das ist eine große Aufgabe.
Es ist definitiv. Und es ist, glaube ich, auch so ein Generationsding, vielleicht auch, wie du eben sagtest. Jetzt Jugendliche, die jetzt aufwachsen, die haben dann halt irgendwie Shein, H&M und Co. so vor der Nase und kennen das dann auch gar nicht anders. Und ich sage halt auch immer, wir haben uns das oder haben die EndkonsumentInnen auch so ein bisschen versaut, indem wir denen halt wirklich diese Billigware vorgelegt haben. Natürlich ist es dann immer schwierig, dann wieder zurückzukommen, auf jeden Fall, ne? Also, und ja, mit dem Preis, ich finde es auch so makaber. Ich hatte das auch mal irgendwo, wo dann gesagt so, ach nee, Bangladesch, nee, Äthiopien, das soll jetzt das neue Billigland werden. Ach, dann gehen wir mal alle nach Äthiopien. Also diese Aussage schon, ne, so, dann gucken wir mal nach einem neuen Billigland, weil Bangladesch jetzt schon zu teuer ist. Also dieser Gedankengang ist schon krass irgendwie, wenn man sich das so überlegt.
Ja, es hat ein bisschen was Morbides, aber
Genau, ja, absolut. Ja, finde ich auch. Ja. Würdest du denn sagen, oder siehst du Unterschiede zwischen, ja, ich sag mal, asiatischen Produktionsländern und europäischen Produktionsländern? Oder, also ich persönlich finde es tatsächlich auch manchmal schwierig. Es gibt auch in Europa, finde ich, durchaus schwarze Schafe. Und es gibt aber auch in Bangladesch oder China gibt es aber auch sehr positive Beispiele. Also ich sehe das auch so ein bisschen gemischt irgendwie. Und nicht nur, weil jetzt da steht Made in Europe, muss man oder kann man sicher sein, dass dort alles dann gut ist.
Mhm. Ja, finde ich voll schön, dass du das fragst, weil tatsächlich ist das so ein bisschen so ein Irrglaube, anhand des Etiketts, des Labels Made in irgendwie eine Einschätzung geben zu können. Denn genauso wie es in Asien ist, sind die Länder sehr, sehr unterschiedlich. Und genauso ist es ja in Europa und die Länder hier sind auch sehr unterschiedlich. Und die Rechtslage und damit auch die Arbeitsbedingungen in einzelnen Ländern sind teilweise einfach sehr, sehr verschieden. Und ich kann einfach nicht anhand so einer Label-Kennzeichnung eine richtige Einschätzungen geben, wie das Bekleidungsstück dann produziert wurde. Beziehungsweise es wird ja noch verrückter. Es reicht ja, glaube ich, wenn der letzte Arbeitsschritt in einem dieser Länder, in einem Land erfolgt, und dann kann ich halt reinschreiben, made in Portugal, obwohl irgendwie 95% davor irgendwo anders stattgefunden haben. Also da ist ja auch die Kennzeichnung der Produkte total irreführend und für Verbrauchende überhaupt nicht hilfreich. Also man muss da wirklich genau hinschauen und entweder sich einlesen oder gut beraten lassen in einem Laden, um dann wirklich eine Meinung fällen zu können, was für ein Bekleidungsstück habe ich denn hier vor mir? Also ist das vielleicht ein Bekleidungsstück zwar aus Bangladesch, aber es kommt aus einer Fairtrade-Einheit und diese Fairtrade-Einheit, die arbeitet schon lange mit den Textilarbeiterinnen zusammen. Und die haben sich da was ganz Wertvolles und Tolles aufgebaut. Oder kommt es irgendwo anders her? Also da muss man leider wirklich ganz genau hinschauen und sich eben einlesen, beraten lassen, vielleicht auch auf Siegel achten. Das kann auch hilfreich sein. Das ist so ein Puzzlestück im großen Dschungel, das wie orientiere ich mich. Aber eine Meinung nur aufgrund von einem Land zu fällen, ist per se keine gute Idee.
Nee, denke ich auch. Und das verstehe ich auch gar nicht, wie du eben das sagtest, ne? Dass auch wenn der letzte Produktionsschritt irgendwo stattgefunden hat, dass man das schon nutzen kann als Informationsquelle, finde ich auch sehr verwirrend. Ich hoffe, dass sich das auch noch ändern wird. Und Gott sei Dank sind ja jetzt auch einige Gesetze in der Pipeline, die vielleicht auch für Ordnung dort sorgen. Großer Schlüsselpunkt ist ja eigentlich wirklich dann die Transparenz. Und ihr von Fashion Revolution veröffentlicht ja auch jährlich manchen Transparency Index. Mhm. Kannst du darüber nochmal was gerade erzählen, was der so beinhaltet?
Genau, wir bringen seit einigen Jahren jährlich den Fashion Transparency Index heraus. Das ist so eine Art Guideline oder eine Umfrage, die stattfindet von Fashion Revolution aus unter aufgestellten wissenschaftlichen Kriterien. Aber es ist eine freiwillige Umfrage. Das bedeutet, wir treten an Unternehmen heran, die freiwillig antworten dürfen. Sie sind dazu nicht verpflichtet. Mittlerweile ist es aber auch so, dass sehr viele antworten wollen, weil Fashion Revolution gewachsen ist und damit haben wir ein bisschen mehr Kraft, was schön zu sehen ist. Und die Idee dahinter ist, durch diesen Fragebogen Antworten zu bekommen zu den Produktionsbedingungen, auf Fragen wie, wo produziert das Unternehmen, wie produziert es, und dann wird ein Score erstellt und am Schluss hat man sozusagen eine Zahl, die ein bisschen Aufschluss darüber gibt, wie transparent das Unternehmen arbeitet. Und kann damit eventuell eine Entscheidung treffen, ob das Unternehmen ein besseres ist oder vielleicht unter nicht so guten Arbeitsbedingungen herstellt oder Umweltbedingungen. Allerdings ist es halt auch so, dass Transparenz eben nicht automatisch Nachhaltigkeit bedeutet. Das heißt, es kann mir eine Information geben, um auf dieser Information basierend weitere Fragen zu stellen. Und ich sage gerne, Transparenz ist so ein bisschen die Grundlage für diese Fragen, wie mache ich es besser und mache ich es ehrlich besser? Denn nur wenn ich ja eben weiß, wo ich produziere und wie ich produziere, dann kann ich ja auch an diesen Stellen irgendwie anfangen, etwas zu verbessern. Weil es ist tatsächlich manchmal so, dass wenn Unternehmen auch eine gewisse Größenordnung haben und schon relativ lange am Markt sind, also auch schon lange viele verschiedene Produktionspartner haben, dass sie aber ein bisschen den Überblick verloren haben könnten. Und wenn ich gar nicht mehr weiß, wo ich produziere, dann kann ich auch wirklich schwer anfangen, an diesen Orten etwas zu verändern. Und dafür ist dann sozusagen dieser Schlüsselbegriff Transparenz zu sehen. Wenn ich aber weiß, wo ich produziere und darüber auch Bericht erstatten kann, sowohl intern, also das Unternehmen selber es einfach weiß und etwas ändern kann, als auch dann extern, dann, glaube ich, haben wir eine gute Grundlage, um überhaupt erstmal anzufangen, darüber nachzudenken und etwas zu verändern. Aber Transparenz, und das ist wirklich ganz wichtig, bedeutet halt eben nicht gleich, dass es dann ein nachhaltiges Unternehmen ist. Wir hatten ja den Fall beim Fashion Transparency Index vor ein paar Jahren, dass H&M sehr, sehr gut abgeschnitten hat, weil das Unternehmen tatsächlich einfach sehr genau auflisten kann, zum Beispiel mit welchen Lieferanten es zusammenarbeitet. Das bedeutet aber nicht, dass diese Lieferanten hohe Sozial- oder Arbeitsstandards einhalten würden. Aber sie können halt eine sehr ausführliche Liste aufzeigen. Und das muss man tatsächlich dann eben wissen und lesen können, um so einen Index dann auch interpretieren zu wissen.
Okay, und apropos Transparenz nochmal. Von Fashion Revolution animiert ihr ja auch jeden Einzelnen eigentlich immer wieder auch bei dem Brand, was man gut findet persönlich, halt auch zu hinterfragen, okay, wo kommt meine Kleidung her? Das ist ja so ein Tool, was ihr schon mal jedem ganz einfach an die Hand geben könnt, dass man das Brand anschreibt und sagt, hey, wo ist jetzt hier meine Bluse oder mein Pullover hergemacht worden? Also ihr habt ja auch dafür Vorlagen, ihr habt E-Mail-Vorlagen, glaube ich, die sich jeder ganz einfach von eurer Seite runterladen kann und damit selber schon mal in Aktion treten kann, um einfach mehr Transparenz zu fordern von den Brands.
Und absolut, genau.
So nochmal auch zur Fashion Revolution Week zurückkommen oder nicht nur zu Week, zum einen zur Fashion Revolution Gruppe. Wie kann man sich, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich da auch weiter engagieren, ich möchte was machen, ich möchte mehr darüber erfahren, wie kann man dann bei euch mitmachen und was kann man machen? Und vielleicht kannst du auch gleich schon mal so ein bisschen noch erzählen, was während der Fashion Revolution Week vielleicht so passiert. Ich meine, es gibt doch auch immer ein bestimmtes Thema, worum das die Woche dann so aufgebaut ist. Vielleicht weiß ich, ob du schon was darüber erzählen kannst, darfst oder
ja,
so.
Ja, natürlich. Gut. Genau, wir stehen ja kurz bevor, von daher erzähle ich natürlich gerne etwas. Es sind jetzt noch ein bisschen mehr als 3 Wochen und dann geht's ja schon los. Und dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass einfach das Thema ist 10 Jahre Fashion Revolution, weil wir dieses Jubiläum haben und wir blicken sozusagen ein bisschen zurück und erzählen, was passiert ist und erinnern daran. Aber wir blicken auch in die Zukunft und das machen wir eigentlich immer mit verschiedensten Aktionen. Das heißt, in dieser Fashion Revolution Week sammelt sich so ein bisschen die Aktivität der Bewegung, aber im Prinzip findet auch immer irgendwas übers Jahr statt. Und diese Aktionen sind wirklich ganz divers. Das kann irgendwie einfach eine Kleidertauschparty an der Schule, Hochschule sein unter dem Motto Fashion Revolution. Das kann eine Stadtführung sein, wie Green Fashion Tours, die dann Sondertouren irgendwie gemacht haben. Oder das kann ein Panel sein, das ja physisch stattfindet oder online. Das ist ein Instagram-Talk. Also es ist wirklich einfach so, es geht darum, Veranstaltungen zu machen, wo Wissen weitergegeben wird oder auch Konsumalternativen aufgezeigt werden. Und diese ganzen Veranstaltungen, die kommen so aus der Bewegung heraus. Das heißt, die einzelnen Länder organisieren sich. Aber es kommt auch einfach von Menschen, die Lust haben, etwas zu machen, die sich einfach abgeholt fühlen durch die Bewegung, durch die Möglichkeiten, die bereitgestellt werden, durch diese Poster, die gedruckt werden können oder auch einfach durch den Hashtag Who Made My Clothes, den hast du ja vorher erwähnt, wo es einfach darum geht, dass jeder und jeder Einzelne fragen kann. Diese einfache Frage, wer hat meine Kleidung gemacht? Und wenn ich das mit einem Hashtag versehe und dann irgendwie auf Social Media hochlade, dann ja, kann ich damit Druck ausüben, in der Masse gesehen, wenn viele das machen und immer wieder ja, die Unternehmen damit taggen, dann entsteht da Druck und die müssen antworten. Und das wollen wir. Wir wollen Fragen stellen, wir wollen Wissen weitergeben, wir wollen Lösungen aufzeigen und das Ganze eben nicht mit diesem ja, erhobenen Finger, sondern eben so, dass jeder auch noch ein bisschen Spaß dran hat. Weil Mode darf auch Spaß machen, das ist uns wichtig. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, Konsumverbot, ihr dürft nichts mehr konsumieren, sondern Mode darf Spaß machen. Dem einen macht sie, ich sag mal, mehr Spaß. Der hat mehr Freude daran, sich auszudrücken und mit, wie er sich bekleidet. Und für den Nächsten ist es mehr Funktionalität. Das ist ja auch voll okay. Aber diese Mode, die Spaß macht, darf halt niemand ausbeuten und nicht unserem Planeten schaden. Und das wollen wir immer wieder erzählen. Immer wieder auf kreative Weise erzählen. Und da kann wirklich jeder mitmachen. Also da kann jeder das im Einzelnen machen mit den Hashtags und auf Social Media. Und er kann sich aber auch unserem Verein anschließen. Er kann sich Städtegruppen anschließen oder einfach an seiner Hochschule was machen. Also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Auf unserer Webseite fashionrevolutiongermany.de findet man einige Infos dazu. Und wer sich lieber global ausrichten will, der muss auf fashionrevolution.org gehen. Und ich glaube, da gibt es wirklich ganz tolle Guidelines und ja, Aktivierungsinstrumente, wie man sich einbringen kann.
Genau, ich werde ja auch die ganzen Links in den Shownotes natürlich verlinken, ja, doppelt gemoppelt. Und ihr habt ja auf eurer Webseite auch einen Veranstaltungskalender, wo jeder schauen kann, in welcher Stadt, wo welche Aktivität stattfindet. Und ja, ganz wichtig finde ich halt zu erwähnen, dass man nicht denken sollte, so von wegen, ach Gott, ich als einzelne Person kann sowieso nichts bewirken, wenn ich jetzt meinen Brand schreibe, wie du eben schon erwähnt hattest, die Masse macht es einfach. Und das ist ganz wichtig, dass jeder irgendwas macht, um einfach da weiter voranzukommen und nicht zu denken, gut, wenn ich jetzt hier was ja, versuche in die Wege zu leiten, bringt es sowieso nichts. Also so sollte man gar nicht daran gehen.
Nee, ich glaube auch, man sollte da wirklich auch ein bisschen forscher und optimistischer rangehen und denken, ich bin zwar einer, aber ich bin einer von vielen. Und wenn wir alle dasselbe denken und dasselbe machen oder ähnlich handeln, dann kann sich schon was ändern. Und ich glaube auch, wenn man anfangen möchte, sein Konsumverhalten zu verändern, dann muss man nicht gleich von 0 auf 100 gehen. Weil ich glaube, es kann relativ viel Frust auslösen, wenn man dann eben merkt, oh, ich kriege ja gar nicht mehr das, wie ich davor, und dann bleibe ich doch lieber bei meinem alten Verhalten, sondern nach und nach zu überlegen, wo man ansetzen kann, wo Alternativen sind, die auch für die eigenen Bedürfnisse funktionieren und ja, dann eher so schrittweise umstellen und nicht den Spaß verlieren. Ich glaube, das ist ein erfolgsversprechenderer Weg, als wenn ich dann plötzlich meine, ich schmeiße alles an Fast Fashion aus meinem Kleiderschrank raus und kaufe jetzt alles neu auf fair und ökologisch. Das ist ein zu krasser, zu schneller Schritt. Da wird man, glaube ich, scheitern.
Absolut. Und es kann ja durchaus auch sein, dass man was im Schrank hat, was zwar Fast Fashion ist, was man aber vielleicht trotzdem schon seit 5 Jahren hat und auch ewig schon trägt oder immer gerne wieder trägt. Also das sollte man durchaus weiter tragen dann auf jeden
Fall. Aber bitte behaltet eure Sachen, aber ja, fangt an, drüber nachzudenken, wie es anders gehen könnte.
Genau. Du hattest vorhin auch kurz nochmal Siegel erwähnt. Hast du da irgendwelche Vorlieben, wo du auch sagst, ja, also das Siegel würde ich durchaus empfehlen oder danach guckst du vielleicht auch? Hast du da irgendwie eine Einschätzung?
Ja, es gibt ein paar ganz schöne Siegel. Insgesamt ist es auf jeden Fall sich schwierig zu orientieren, weil es extrem viele gibt und nur die wenigsten davon richtig empfehlenswert sind. Der Global Organic Textile Standard, der GOTS, das ist ein ganz gutes Siegel, das man immer beachten kann. Also das sind einfach Produkte, die unter hohen ökologischen Standards hergestellt wurden. Oder auch die Fair Wear Foundation, die eher einen Fokus haben auf Sozialstandards. Cradle to Cradle mit einem anderen Ansatz. Ist auch sehr spannend. Das Textilbündnis hat den grünen Knopf herausgegeben und die vereinen unter dem grünen Knopf ökologische und soziale Standards. Da muss man also sozusagen nicht mehr auf 2 Siegel achten, wenn man beides haben möchte, sondern könnte nur auf das eine achten. Ich glaube, insgesamt ist es wichtig oder kann ein guter Tipp sein, nicht nur auf Siegel zu achten, sondern auch gerne mal eben in einen entsprechenden Shop gehen, die so ein bisschen diese Vorarbeit leisten, weil in einen Laden zu gehen und dann zu hoffen, dieses kleine Siegel irgendwo drinne zu finden, kann sein, kann funktionieren, will ich gar nicht ausschließen, aber in Fair Fashion Läden geben, wo es mittlerweile in den großen Städten und auch kleineren wirklich tolle gibt oder auch in Online-Shops gehen, da wird einfach eine tolle Vorauswahl getroffen von Leuten, die sich lange damit beschäftigen, auch in persönlichem Kontakt sind mit den Labels und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Variante, faire und ökologische Mode zu kaufen.
Und jetzt hätte ich noch mal so zum Schluss, Ariane, noch mal so eine persönliche Frage an dich, was für dich halt eigentlich wichtig ist, wenn du über nachhaltige Mode nachdenkst oder selber auch mal für dich, für deine Familie irgendwie einkaufen gehen möchtest. Wo achtest du da drauf oder was ist für dich halt total wichtig?
Ja, also in erster Linie muss ich mich auch immer wieder erwarnen, nicht zu viel zu kaufen. Also ich merke immer wieder, ich habe Spaß an Mode, ich kleide mich gerne und ich finde es auch toll, wenn neue Sachen rauskommen, also neue Farben, neue Schnitte, die sogenannten Trends. Und ich muss mich da auch immer wieder selber einmal wachrütteln und sagen, okay, überleg gut, brauchst du das jetzt wirklich? Macht das Sinn? Ergänzt das deine Kleidung sinnvoll? Wirst du es lange tragen? Oder gibt es nicht irgendwas, was dem schon sehr ähnelt? Und wenn ich es dann doch haben will, schaue ich meistens, ob ich es nicht gebraucht kriegen kann oder auch tausche. Also erstmal nicht was Neues kaufe. Wenn ich neu kaufe, dann achte ich gerne auch auf Siegel oder gehe in entsprechende Shops. Also ich versuche da so verschiedene Weisen heranzugehen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wir versuchen, weniger zu kaufen und uns gut zu überlegen, wie viel brauchen wir denn wirklich. Und gerade auch bei Kinderbekleidung, da gibt's einfach so viele Massen an Bekleidung, die man gebraucht tragen kann, kaufen kann oder auch mit Freunden tauscht, die einfach weitergibt. Also ich glaube, da ist der beste Weg immer gebraucht kaufen. Und wir haben wirklich viel da draußen. Also da gibt's wirklich schöne, tolle Alternativen. Aber ich glaube auch, dass es Spaß machen darf, sich mal was Neues, Cooles zu kaufen. Und damit auch Spaß zu haben. Aber man sollte halt eben dann es auch lange tragen. Das ist schon wichtig, dass Bekleidung einfach nicht gekauft wird, damit ich sie einmal präsentiere und dann nie wieder oder gar im Schrank hängen bleibt. Weil, also ich kenne das Phänomen hier in Berlin auch, man geht über Flohmärkte und findet immer wieder Klamotten, wo einfach sogar noch das Label drin hängt, weil es einfach nie getragen wurde. Und das finde ich dann schon erschreckend. Also Bekleidung sollte getragen werden. Die muss auf unsere Haut, mit welcher Funktion auch immer, aber sie sollte auf unsere Haut und sollte uns kleiden.
Ja, absolut. Und man sollte ja diese Impulskäufe, kenne ich auch noch von früher irgendwie so, dass man sagt es ja, ich belohne mich jetzt irgendwie und muss jetzt dieses Teil unbedingt haben, was dann doch manchmal in so einem Fehlkauf dann leider endet. Und hätte man da vielleicht nochmal eine Nacht drüber geschlafen, dann sieht am nächsten Tag die Welt doch schon wieder ganz anders aus. Und einfach dieses Bewusstsein schärfen, ne? Dass man sich wirklich überlegt, wie du auch eben sagtest, okay, passt das wirklich zu meinen anderen Sachen? Und genau, nicht jeden Trend mitmachen, weil jeden Trend kann man selber ja auch gar nicht tragen. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Also
ja. Ich habe auch gemerkt, wenn man viel drüber nachdenkt, noch so, wie du sagst, nicht diesen Impulskauf, sondern vielleicht nochmal 2-3 Nächte drüber nachdenkt und dann merkt, ich denke da immer noch dran, dann ist es vielleicht genau das richtige Teil. Und ich merke auch, wenn ich mir mal wirklich was von einem kleinen Fair-Fashion-Label hole, wo ich auch eine Geschichte dazu erfahren habe, dann trage ich das auch mit einem ganz anderen Stolz. Und das macht Spaß dann auch mal, wenn man dann gesagt kriegt, hey, das ist ja cool. Und dann sage ich nicht nur, ich habe es bei XY gekauft, sondern ja, pass mal auf, das ist irgendwie so ein cooles, junges Label und die produzieren so und so und da. Man kann richtig was über dieses Produkt erzählen. Das macht Spaß. Das ist irgendwie ganz schön.
Ja, absolut, finde ich auch. Ariane, wir sind jetzt schon am Ende, aber hast du noch irgendwas, was du noch gerne den ZuhörerInnen mitteilen möchtest, sei es jetzt von der Fashion Revolution Week oder von Fashion Revolution an sich, was du jetzt noch nicht oder was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Ich glaube, das Wichtigste haben wir tatsächlich genannt. Aber ich möchte einfach nochmal alle einladen, die Fashion Revolution Week wahrzunehmen dieses Jahr. Du hast es am Anfang gesagt, vom 15. bis zum 24. April weltweit stattfindet und in Deutschland auch in ganz vielen Städten. Es gibt ganz tolle Regionalgruppen, viele Freiwillige, die ganz viel leisten, Events auf die Beine stellen. Und ich würde euch einladen, nehmt diese Events wahr, geht dahin, seid offen und interessiert und unterstützt die Menschen, die was für euch auf die Beine stellen, damit sich in der Textilindustrie was verbessert. Aber nehmt im besten Fall davon was mit und denkt über euer eigenes Konsumverhalten nach.
Das war nochmal ein toller Schlusssatz, Ariane. Genau, und ich hoffe, dass ganz, ganz viele sich auch anschauen werden, welche Veranstaltungen stattfinden, vielleicht an der einen oder anderen teilnehmen und vielleicht auch ihre Erlebnisse dann einfach auch ein bisschen teilen können. Und ich bedanke mich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten und wünsche dir natürlich auch ganz, ganz viel Spaß bei der Fashion Revolution Week. Ich gucke auch mal, was hier in Hamburg dann noch so alles ansteht während der Woche. Und dann würde ich sagen, hab noch einen schönen Abend und wir hören bestimmt nochmal wieder voneinander.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Sabine, dass ich hier sein durfte. Das war wieder schön, einmal nochmal durch die Welt der nachhaltigen Mode zu gehen.
Genau. Alles klar, Ariane. Bis dann. Tschüss.
Ja. Ciao.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Aufklärung ist so wichtig und das ganz besonders in der Textilindustrie. Man steckt manchmal zu sehr in seiner eigenen Blase fest und denkt gar nicht daran, dass nicht alle über die Bedingungen in der Textilindustrie Bescheid wissen, geschweige denn, dass man weiß, dass am Anfang der Lieferkette tatsächlich ein Mensch sitzt, der oder die deine Kleidung näht. Schau doch gleich einmal in den Veranstaltungskalender von Fashion Revolution Germany. Vielleicht findest du ein Event in deiner Nähe, um dich zu engagieren und mehr über die Textilindustrie zu erfahren. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.